Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Dr. Branislav Politanovic wuchs als Arbeiterkind mit Migrationshintergrund in Deutschland auf. Früh begeisterte er sich für Technik und die Naturwissenschaften. Er war und ist lernbegeistert und strebt immer nach mehr. Nach dem Abitur studierte er Physik an der Universität Bonn und promovierte dort 2010 im Bereich der theoretischen Astroteilchenphysik. Damit schloss er ein Kapitel seines Lebens ab, die Natur zu verstehen. Nun gab er sich seiner zweiten Liebe hin, der IT. Als IT-Berater, Projektleiter, Data Scientist und nun in der Strategie hat er bei der Deutschen Telekom Karriere gemacht. Nicht genug. Er gründet 2022 den Poppin Campus, um seine Erfahrungen über Job und Karriere an Menschen aus der Arbeitsklasse weiter und ihnen Starthilfe zu geben. Er ist Creator auf LinkedIn, lebt den digitalen Traum und baut sein digitales Business auf. Das Personal Branding steht bei ihm ganz weit vorne. Herzlich willkommen beim Swiss Capricorn Podcast, Brani.
Ja, vielen Dank, Jakob, dass ich dabei sein kann und es ist eine Freude.
Brani, wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt angekommen oder in Berührung gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, es ist wie oftmals in meiner Generation der erste Rechnerkauf, ne, den man dann bekommt, mehr ahnungslos, muss man sich auch vorstellen, die Eltern aus der Arbeiterklasse und dann in den 90er Jahren, wo man Computer eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte, ne, dass da auch die Eltern sagen, ja, das ist die Zukunft, Kinder brauchen so etwas und das war ja nicht wie heute, spielen etc., sondern du drückst auf den Knopf und Matrix-like, wir kennen das, rennen dann die einzelnen Befehle rauf in den Speicher und dann wird dann Windows gestartet und dann hängst du dann da und überlegst, okay, was muss ich jetzt tun? Wie kann ich mit diesem Gerät etwas machen, zaubern? Also das war schon sehr, sehr faszinierend, dieser erste Einblick und Einstieg.
Für welche Ausbildung hast du dich denn dann entschieden? Welchen Ausbildungsweg bist du gegangen und auch warum?
Also ich habe damals bin ich von der Realschule, so nennt man das in Deutschland, das ist so eine mittlere Schule, weil das für die Eltern damals das Einfachste war, auch wenn die Lehrer gesagt haben, ja, Gymnasium geht auch, aber ja, Realschule, ne, weil man auch den Migrationshintergrund hatte, hat man immer Angst, deutsche Sprache plus da kommen Fremdsprachen dazu. Aber ich habe das dann so gut abgeschlossen, dass für mich klar war, nee, ich gehe aufs Gymnasium, weil schon in der 10. Klasse für mich irgendwie absolut sicher war, ich möchte Physik studieren. Das war für mich das Einzige, auch wenn andere gesagt haben, nee, willst du nicht BWL oder so, habe ich gesagt, nein, es gibt nur die Physik für mich und die existierte nur. Und so habe ich mich dann nach dem Gymnasium entschieden, direkt an der Universität Bonn die Physik einzuschreiben. Da gab es auch gar keine Aufnahmeprüfung, oh Wunder, sondern man konnte direkt loslegen.
Was fasziniert dich denn an dem Thema Digitalisierung so?
Es sind die Möglichkeiten, wenn man mal einfach überlegt, wie war die Welt vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren oder auch vor 40 Jahren und eigentlich auch schon fast vor 30 Jahren. Sie war nicht so vernetzt. Die Welt war viel langsamer, das muss man einfach sagen. Beispielsweise 1945 hat man ungefähr 25 Jahre, war der Zeitraum, den man gebraucht hat, um Wissen zu verdoppeln. Das heißt, innerhalb von Forschung, innerhalb von allen möglichen Sachen. Heute sind wir im Bereich von 13 bis 15 Monaten. Ja, und das ist ja auch eine Herausforderung für uns. Das heißt, das, was heute als Gesetz scheint, ist morgen schon verschwunden. Und das ist auch ein Zeichen der Digitalisierung. Plus auch die Globalisierung hält damit Einzug. Das sehen wir gerade mit den sozialen Netzwerken. Ob ich jetzt in Deutschland oder wie du jetzt in der Schweiz sitzt, spielt gar keine Rolle. Das Wichtige ist, wir können nahtlos miteinander kommunizieren. Wir können über neue Sachen reden. Und wir sehen es ja auch, was die Technologien anbelangt. Jeder hat ein Smartphone heute. Aber wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass das Apple iPhone 1 2007, das sind gerade mal 17 Jahre, vorgestellt wurde. Und es konnte damals ja nichts, außer dass es einen Screen hatte, der mit Fingern bedient wurde. Das ist schon ein riesiger Sprung, den wir in 17 Jahren gemacht haben. Und das ist doch einfach nur faszinierend, dann Teil dieser Geschichte zu sein.
Was sind denn die Herausforderungen, Brani, vom Zugang zu diesem unendlichen Wissen? Und dieser Schnelligkeit, kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
Es ist, glaube ich, eine universelle Wahrheit, die über alle Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg geht. Man braucht eine gestärkte Persönlichkeit. Man muss in sich selber ruhen. Gerade diese Geschwindigkeit, von der ich sprach, die verleitet zu vielen Sachen. Wir kennen das, dieses Stop-Scrolling, wenn man im Marketing ist. Ne?
Kenn ich, ja.
Genau, ne? Dann weißt du, wovon ich rede. Im Durchschnitt ist es so, dass wir Menschen an einem Tag 195 Meter Screen scrollen. Das muss ich mir reinziehen, auf einem 10 Zentimeter Screen 195 Meter zusammenzuballern, um es mal so auszudrücken. Und da muss man widerstehen können. Und deswegen gibt es ja auch solche Begriffe wie Digital Detox, ne, und auch die Endorphine, die permanent bedient werden. Wir sehen es auch an den digitalen Formaten wie YouTube Shorts oder TikTok. In Amerika geht es ja jetzt auch schon ins Eingemachte, dass TikTok verklagt werden soll, weil das eben negative Auswirkungen auf die jungen Menschen hat. Deswegen, Digitalisierung ist Fluch und Segen, definitiv. Aber das bringt dann auf vielen Ebenen größere Verantwortung mit sich. Bei den Eltern angefangen, also wie führe ich meine Kinder heran, in der Schule sowieso dann, wie verwende ich diese Medien, ohne die Kinder abhängig zu machen, und dann später, wenn man erwachsen wird, was konsumiere ich, wie konsumiere ich es und zu welchem Zweck konsumiere ich es. Also, dass man das wirklich als Fluch versteht, verwendet und dann auch da als, muss man klar sagen, Sieger auch hervorgeht.
Also eine Eigenverantwortung ist wichtig, eine gestärkte Persönlichkeit zu haben und eben diesen Fluch und Segen zugleich. Ja. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du beschäftigst dich ja mit dem Thema, eine digitale Marke aufbauen, gerade heutzutage in dieser ja sich schnell wandelnden digitalen Welt. Warum ist es so wichtig, eine digitale Marke zu haben? Und in welche Bereiche geht er rein? Und für wen ist es? Ist es für jeden wichtig oder nur für bestimmte Leute? Beschreib das doch mal bitte.
Da steckt auch ein ganz wichtiger erster Aspekt drin, den Leute oftmals vergessen. Digitale Marke, streichen wir kurz für einen Moment das Digital. Es geht um die Eigenmarke und die haben wir heute auch schon, selbst ohne die digitale Welt. Wenn wir arbeiten in einem Job, dann ist man entweder, ja, der Typ, der gut mit Excel kann, oder, oh ja, der Mensch, der gut präsentieren kann, oder, ja, ja, der vom Marketing und so weiter. Das heißt, man baut sich unweigerlich einen Ruf innerhalb seines Unternehmens auf. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Verlasse ich das Unternehmen, bin ich erstmal wieder ein Niemand. Natürlich habe ich mein CV, den haben aber vielleicht 3 oder 4 Leute gesehen. Bei denen habe ich einen Ruf. Ich habe vielleicht 2 oder 3 gute Bewerbungsgespräche geführt und Leute von mir überzeugt, so dass sie sagen, den stelle ich ein. Die digitale Version bringt uns jetzt die Möglichkeit, eine Marke permanent aufgebaut zu haben. Das muss nicht laut sein, das muss nicht extrem sein, das muss nicht permanent sein, ne, wie man das oft kennt von Influencern, sondern es geht einfach nur darum, wofür steht ein Jakob? Wofür steht ein Brani? Und das kann man im professionellen Umfeld durchaus, zum Beispiel bei LinkedIn, ja auch beobachten. Ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendetwas posten. Ich kann zum Beispiel bei Leuten etwas kommentieren, bei guten, ich sag mal, Creatern oder auch in Leute, die intellektuelle Anführerschaft in Themen haben. Nennen wir mal so einen Simon Sinek. Oder es gibt ja auch den Chef von Microsoft oder Google oder auch so einen Elon Musk, ob man mag oder nicht. Diese Leute veröffentlichen, egal auf welcher Plattform, gewisses Wissen, gewisse Einblicke. Und ich kann das jetzt kommentieren oder meinen Einblick dazu oder eine Rückfrage stellen. Es ist quasi ein digitaler Draht erstmal zu diesen Leuten, aber auch man hinterlässt mit jedem seiner Kommentare oder Like durchaus eine Spur, dass wenn Recruiter oder Firmen gucken, okay, was und wofür steht diese Person? Kann man an diesen Brotkrumen erkennen, ah, schau mal, dieser Mensch interessiert sich zum Beispiel für Selbstentwicklung und Weiterentwicklung. Dieser Mensch interessiert sich zum Beispiel für mentale Gesundheit oder dieser Mensch interessiert sich zum Beispiel, wie präsentiere ich, wie werde ich ein Keynote-Speaker? Damit einher gehen einen gewissen Interessen und damit kann ich auch bewusst die Aufmerksamkeit von Menschen lenken und dann meine Marke aufbauen. Denn wenn ich diesen Content konsumiere, bleibt er ja auch ein bisschen hängen. Ich bilde mich dadurch und wenn mich jemand darauf anspricht, dann habe ich auch automatisch die Unterstützung, genau dieses Argument zu sagen, okay, dieser Mensch, der weiß ja wirklich etwas zu Marketing oder zu Branding oder. Ne? Das kann auch Excel sein, PowerPoint und so weiter und dann ist man plötzlich ein gemachter Mensch.
Das heißt also, die Welt wissen lassen, welche Kompetenzen man hat. Ja, auch gerade für uns ist es ja ein wichtiges Thema, Talente zu finden oder wie Kandidaten sich dann auch im Markt präsentieren können. Und da sind wir auch beim nächsten Thema. Wie verändert sich die Arbeitskultur, den Job fürs Leben? Ich denke, das hat ja jeder irgendwo jetzt mitbekommen, gibt's nicht mehr oder es gibt ganz wenige Karrieren, die noch vielleicht im Konzern sind oder bei einer Firma. Und demnach ist es ja umso wichtiger, eine digitale permanente Marke zu etablieren und auch fortlaufend an der zu arbeiten.
Absolut, das ist ja auch etwas, was man ja sieht, die Welt wird schnelllebiger und die junge Generation, die tickt anders, die ist digital nativ unterwegs. Nichtsdestotrotz kämpfen die mit denselben Sachen, mit denen wir auch gekämpft haben. Bin ich gut genug für einen Job? Oder nein, ich habe das nicht verdient. Ich weiß nicht, ob ich mich bewerben soll. Kann ich mich bewerben? Nicht? Und so weiter. Das heißt, diese Fragestellungen sind die Probleme einer jeden Generation, wenn man zum Beispiel in einen Job einsteigt. Wie löst man es? Genau das ist ja auch das digitale Neue von heute, ne? Wo Leute auch sagen, wir kennen das aus Häusern momentan mit den Handwerkern, ne? Finde einen Handwerker, der gut ist und dann fragst du ihn, ach, kennst du auch einen Fliesenleger, ach, kennst du noch einen? So ist es auch in der digitalen Welt. Finde einen Menschen, dessen Inhalt du gut findest, der dir irgendetwas über einen Job erzählt und dann findest du automatisch hinein. Und was will ich damit sagen, wie verändert sich das? Wir müssen immer die Grundlagen erstmal beherrschen und damit tun sich viele Leute schwer, ne, zu sagen, okay, wie entwickle ich überhaupt eine Arbeitsangewohnheit? Ne, weil wir sind, wenn ich 18, 19 bin oder auch 25 ne, und 30, wie sagt ein Kollege immer so schön, ach, diese Katzenvideos, die halten mich immer vom Arbeiten ab. Ne? Das heißt, nee, wie konzentriere ich mich wieder? Wie mache ich Fokusarbeit? Wie organisiere ich meinen täglichen Ablauf? Ne? Wie baue ich auch Fokuszeiten ein, wenn man zum Beispiel auch immer wieder abgelenkt wird durch Anrufe und das kann ja jetzt mittlerweile auf dem Rechner, auf dem Mobilfunk, dann werde ich angechattet per WhatsApp, per Teams, per WebEx und so weiter. Das heißt, wie finde ich mich dort zurecht? All diese Sachen sind neue Herausforderungen, die Digitalisierung mitbringen und ich erinnere mich sehr gut tatsächlich mal an, ich sag mal, ein positiv schlimmes Beispiel, dass ich in einem Gespräch mit einem Kollegen war, wo wir ein eskalierendes Thema hatten. Parallel klingelte mein Telefon. Ein Kollege chattete mich an mit wichtigem Thema und meine E-Mail-Postbox kam mit einem roten Ausrufezeichen. Alles zeitgleich. Ja. Das ist das, was die Digitalisierung mit sich bringt. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wie bilde ich auch einen stabilen Charakter, das auch abzuarbeiten, zu priorisieren und dann entsprechend auch erfolgreich hervorzugehen? Weil es ist ganz schnell, dass Leute sagen, oh, man ist überfordert, der kriegt es nicht hin und sonst was. Ne? Und da gute Strategien zu entwickeln, das ist wirklich heute etwas, womit man herausstechen kann.
KI verändert ja unsere Welt. Was denkst du denn, welche Jobs werden wegfallen, welche werden bleiben und welche werden neu geschaffen?
KI verändert, ob es das auflöst, weiß ich nicht. Sondern es ist, glaube ich, wie mit jeder Technologie, die neu kommt. Sie verändert jeden Job und die Leute, die das negieren, die haben ein Problem. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Vor 18 Monaten, als ChatGPT rauskam, ist eine riesige Welle durch die Copywriter-Szene gegangen. Also du als Marketing-Experte kennst das. Warum? Na nun ja, jetzt kann jeder ChatGPT anwerfen und sagen, bitte formuliere mir mal einen Post für Twitter, für LinkedIn, für Instagram. Und da haben die gesagt, ich brauche keine Agenturen mehr. Mittlerweile ist es aber so, dass alle die Copywriter sagen, naja, ich wäre doch ein Idiot, wenn ich ChatGPT nicht verwende. So, und was machen die? Die benutzen ChatGPT als Arbeitspferd, um gewisse grundlegende Sachen abzuarbeiten, um ihre Fertigkeiten zu verschnellern. Denn die Genialität eines jeden Menschen, die Erfahrung, die ein jeder Mensch hat, die bringt eben nur der Mensch mit. mit ChatGPT oder mit diesen Sachen aus der künstlichen Intelligenz verstärkt man das einfach. Ja? Und so ist es auch mit dem Computer. Das ist für mich genau dasselbe Beispiel, wenn wir einfach die Uhr zurückdrehen. Da hat man gesagt, Computer wird Jobs zerstören. Eventuell, sie werden auslaufen, aber dadurch entstehen wieder neue Jobs. Aber wie war das für die Leute, die den Computer bekommen haben? Du kannst es entweder von dir weisen oder sagen, nein, nein, ich bin ein einzigartiges Individuum mit einem einzigartigen Wissen und mit dieser Maschine verstärke ich das Ganze. So, und deswegen, man muss künstliche Intelligenz, weil sie gekommen ist, um zu bleiben, nicht als Gefahr sehen, sondern als Möglichkeit, sich noch besser und noch professioneller zu etablieren in dem, was man eh schon tut.
Also Möglichkeit, diese künstliche Intelligenz, diese neue Technologie wirklich zu akzeptieren und auch zu nutzen, um die eigenen Stärken auch hervorzuheben. Jetzt würde ich gerne nochmal die Unternehmersicht, gerade wir haben jetzt sehr viel mit Talentgewinnung zu tun. Wie kann man Talente fürs Unternehmen gewinnen in dieser, ja, in dieser neuen Welt? Oder wie bleibt man attraktiv für Mitarbeiter?
Jetzt kommt vielleicht eine unpopuläre Meinung, durch Präsenz. Also das ist ganz, ganz kurios. Ich erlebe das und habe auch mit einigen Recruitern und so weiter gesprochen, wo Leute gesagt haben, hey, wir haben es endlich geschafft, die Talente zu gewinnen. Was aber passiert ist, dass die Talente innerhalb von 6 Monaten wieder kündigen. Warum? Nicht, weil das Gehalt nicht stimmt oder die Themen, das sind alles super. Ne? Wir kennen immer dieses ewige Thema, mein Job muss abwechslungsreich und spannend sein und so weiter. Nee, das ist nicht das Problem, sondern wenn ich neue junge Menschen habe, die in Firmen kommen, vor allen Dingen in gewachsene Strukturen, dann erleben wir heute Post-Corona 1. Viele haben sich ans Homeoffice gewöhnt. Ja? Mhm. Und wenn wir zwei schon seit 10 Jahren zusammen im Team arbeiten oder seit 5, hey, ich kenne dich, ich weiß, wie du aussiehst, ich weiß, wie du tickst. Das heißt, uns beiden fehlt nicht so viel in der Interaktion, weil wir wissen, wie wir genau agieren, reagieren und die Arbeit machen. Junge Leute kennen das nicht und sie erleben dann plötzlich einen Jakob und einen Branislav, die zu Hause im Homeoffice sitzen. Einmal die Woche kommen wir ins Office und meinen dann, wenn wir den Kollegen dann etwas erklären, würde damit Genüge getan. Aber dem ist nicht so. Junge Menschen und Menschen allgemein sind soziale Wesen und sie brauchen diese Interaktion. Und deswegen ist es wichtiger denn je, dass wir auch wieder zurück ins Office gehen. Es muss irgendwo ein hybrides Modell ja auch geben, dass man sagt, 2-3 Tage gehe ich wieder ins Office und 2-3 Tage, sag ich mal, Homeoffice. Dynamisch, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das ist das, was ich bei jungen Leuten auch sehe, zu sagen, okay, sie wollen natürlich auch die Freiheit auf der anderen Seite. Wie hat es ein CEO zu mir gesagt, hey Brani, die kommen da alle an und sagen, freitags um 12, merkt ihr, ist Feierabend, da bin ich weg, weil ich muss zum Flieger, weil ich Amsterdam besuchen will. Also das ist, ich sag nicht schizophren, aber jede Zeit bringt eine Veränderung und man muss das Ohr auf die Schiene legen und einfach sagen, okay, was wollen die jungen Menschen? Die wollen reisen, die wollen erleben, dafür brauchen sie Geld, das heißt, sie sind auch arbeitswillig, aber auf der anderen Seite muss man ihnen auch eine Richtung geben und sagen, okay, das ist das, was du wissen musst, das ist das, was du tun musst und let's go, ja, dass sie dann auch langsam in diesen, in dieses Fahrwasser hineinkommen und ihren Beitrag auch leisten können. Und wenn sie den Beitrag leisten, das spüren die, dann wollen sie auch Lob haben und dann geht es voran. Also es muss immer vorwärts gehen, das ist das Wichtigste.
Wie kann sich denn ein Kandidat fit halten in der heutigen Welt für den Arbeitsmarkt? Also gerade wenn sich so schnell die Dinge verändern, auch technologisch. Was ist denn so dein Eindruck?
Ich würde das auch altersabhängig machen. Je jünger ein Kandidat ist, desto unbeschriebener ist das Blatt. Das heißt, da reden wir darüber, Persönlichkeitsentwicklung, man muss sich erstmal kennenlernen, ja, und da empfehle ich immer jungen Menschen, macht einen Persönlichkeitstest, die sind umsonst. Diese Tests, sofern sie ehrlich beantwortet wurden, geben ganz viel Feedback. Ja, und das muss man ja mit niemandem teilen, sondern da steht, du bist so und so oder du präferierst zum Beispiel, du bist ein introvertierter Mensch. Das ist nicht schlecht. Du bist ein extrovertierter Mensch. Ist genauso nicht gut oder schlecht. Das ist einfach eine Tatsache. Das erstmal schon zu wissen in jungen Jahren, befähigt einen, darauf aufzubauen. Bin ich introvertiert? Weiß ich zum Beispiel oder weiß auch die Wissenschaft, solche Leute mögen es nicht, dass man Ad-Hoc-Meetings hat. Keine Agenda oder sonst was. Warum? Sie möchten sich vorbereiten, damit sie nicht überrascht werden. Und das ist völlig legitim. Ja, das heißt, wenn ich das weiß, bin introvertiert, kriege ich so ein Meeting, ich schreibe eine E-Mail. an den Organisator und sage, kannst du bitte noch mal kurz erläutern, worum es geht? Was sind deine wesentlichen Punkte, damit ich mich vorbereiten kann? Ja? Diese Sachen. Gehen wir jetzt mal ein bisschen zu älteren Menschen, ne? Älteren relativ, ich sag mal Leute, die 30 plus sind, ja, und jetzt nicht irgendwie 50 oder 60, dass ich nicht missverstanden werde. Diese Menschen haben diese Lernphase schon durchschritten. Und bei denen hat der Persönlichkeitsentwicklungsprozess hoffentlich, sage ich mal, schon eingesetzt. Wenn nicht, bringt es mich genau zu dem nächsten Punkt. Permanente Veränderung bedarf auch, dass wir uns verändern. Und der Mensch, der mag Stabilität. Das ist bei einem jeden Menschen so. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, Menschen, die spontan sind und so weiter, aber darauf gehe ich nicht ein, sondern jeder mag es, wenn sein Wecker morgens um 7 klingelt, man seinen Kaffee trinkt, man irgendwo ins Büro geht und seiner Tätigkeit, anstatt zu sagen, heute muss ich 5.30 Uhr, morgen 6.30 Uhr, übermorgen 10 Uhr, darauf kann man nicht aufbauen, nicht planen. Was will ich damit sagen? Embrace the discomfort. Ne, das ist das, was viele Leute auch sagen. Guck dir an, was du nicht magst und konzentriere dich auch gerne darauf und analysiere, warum du es nicht magst und lerne ein bisschen darüber. Ich sage nicht, ich werde besser, sondern lerne dich besser zu verstehen und damit wächst auch deine Comfort Zone, weil du sagst, okay, ich setze mich bewusst mit den Sachen auseinander, die ich nicht mag. Und jetzt mache ich noch ein konkretes Beispiel. Es kommt ChatGPT, wieder so ein Tool. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, das ist wieder Comfort Zone ist Ende, ist in Ordnung, keine Verurteilung, aber sich das bewusst machen, sagen, mag ich es? Nein. Okay, was heißt das? So, jetzt nehme ich mir die Stunde Zeit und setze mich damit auseinander. Ja, und aber aktiv und motiviert. Warum? Damit ich etwas darüber lerne, dann kann ich wieder mit Leuten mitreden. Und so ist es mit vielen Sachen in der Digitalisierung, sei es ChatGPT, was jetzt sehr prominent ist, oder auch für die verschiedenen Tools. Gibt es ja auch im täglichen Arbeitsleben. Office 365 gab es vor 10 Jahren auch nicht. All diese Sachen, diese zu durchlaufen und immer wieder zu sagen, okay, es kommt was Neues, ich gucke es mir kurz an. Ist es gut oder schlecht für mich, es zu bewerten? Man muss es nicht stoisch verfolgen. Man kann auch Sachen einfach zur Seite legen, aber man hat sie ausprobiert. Und so wächst man und bleibt immer dran. Man entwickelt dadurch auch eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind die stärkste oder das stärkste Mittel der Wahl, um Sachen nach vorne zu treiben.
Also eine Gewohnheit entwickelt auch immer das Neue mal kurz auszuprobieren und so ein bisschen dann auch in die eigene, in diese unkomfortable Zone da reinzugehen, so ein bisschen in den Schmerz auch da reinzugehen. Also scheinbar ist ja da, ich merke es bei mir halt auch, wenn schon wieder kommt ein neues Handy raus, schon wieder ein neues Tool und ja, man gewöhnt sich halt an die alten Dinge auch und man hat diese Stabilität, die du nennst und diese Gewohnheit, ja, und das ist ja auch was Menschliches wahrscheinlich, so eine Angst vor dem Neuen so ein bisschen, ne?
Genau, und du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Diese Gewohnheit, den Wandel zu akzeptieren, schwächt den Schmerz, weil es ist nicht dann dieses Moment, das mag ich nicht, sondern, da ist ein neues Tool, ne? Also so wie beim letzten Mal, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin, ne? Google ein bisschen, lese ein, zwei Artikel, probiere das Tool aus und entscheide dann, ist das gut oder schlecht. Das heißt, es wird dann Teil eines ganz normalen Arbeitsprozesses, wie Kaffee trinken. Und es ist nicht so wie dieser Krampf, sondern es ist eher das positive Auseinandersetzen. Und dadurch ist das kein Schmerz mehr, sondern einfach nur ein Abhaken und Abarbeiten.
Ja, na, das gefällt mir. Ich würde gerne trotzdem nochmal über die neue Generation, die viel gescholtene Generation sprechen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Jetzt, die wachsen ja, sag ich mal, die neue Generation wächst ja auf mit diesen digitalen Tools. Und wir haben ja, sag ich mal, die alte Welt auch kennenlernen dürfen. Und jetzt, wir haben die Transformation mitbekommen. Was denkst du von den Werten her? Sollte die neue Generation beibehalten und vielleicht auch lernen von der älteren Generation? Bringt ihr auch Positives mit, diese Generation, vielleicht wo wir auch was lernen können?
Das sind jetzt viele, viele Aspekte. Also Werte sind für mich immer etwas Hochindividuelles. Ne? Also ich nenne mal ein Beispiel, ich mag Ehrlichkeit und jetzt könntest du sagen, ach, eine Lüge hier und da hat noch niemandem geschadet. Ne? Dann haben wir zwei schon einen Konflikt. Deswegen, das ist nichts Universelles, aber man muss sich darüber im Klaren sein. Also für welche Werte stehe ich? Denn meine Erfahrung ist auch, weichen die Werte ab, ja, ist es der erste Schritt, dass deine mentale Gesundheit zugrunde geht. Ne? Weil wenn du jetzt mein Chef bist und permanent lügst, aber ich die Ehrlichkeit bevorzuge, wir können Top-Leistungen haben, wir können Top-Unternehmensergebnisse haben, aber ich komme damit nicht klar, ne? Und das ist, weil unsere Werte sich unterscheiden. Deswegen, ich würde sagen, die Werte individuell, was man aber durchaus sieht in der neuen Generation, ist, dass Geld und Freizeit eine große Rolle spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob man das als Werte nehmen kann, aber nehmen wir es mal als Werte hin, die denen relevant sind. Ja, das würde ich auch nicht verurteilen, sondern das muss man akzeptieren, ja, dass das Gewicht da drauf gelegt wird. Die Hintergründe hatte ich vorhin schon gesagt, das ist diese Freiheit, die man sich damit auch erkaufen will, sei es eben durch Zeit und dann mit Geld eben auch das Reisen. Was man von den jungen Menschen mitnehmen kann, ist, ich sehe es auch jeden Tag in der Firma, ist die digitale Leichtigkeit. Das heißt, die sind nicht gestresst, wenn sie 327 Nachrichten bis Mittag bekommen, weil die haben auch 328 geschrieben. Ja? Und das machen die mal so nebenbei. Und wie oft sehen wir Jugendliche, die machen Sprachnachrichten und so weiter. Die sind viel schneller in der Adaption, ja, von vielen Sachen. Also das, was für dich und mich Discomfort, ne, Zone ist, wo wir sagen, das ist eine neue Technologie, da huschen die einfach drüber und sagen, hey, no big deal. Und das ist auch etwas, was wir Älteren nicht nur von denen lernen können, sondern wo wir sie auch sehr gut einspannen können, zu sagen, hey, du hast doch Ahnung von dem und dem, wie macht man das und ne, dieses Format und jenes Format. Die haben auch unglaublich viele neue Ideen, genau wie jede junge Generation. Und gerade wenn es in Richtung Digitalisierung geht, schlackert man mit den Ohren, was die manchmal in 2 Minuten hinkriegen und wo wir 2 Stunden gebraucht haben, wo wir sagen, okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das Tool oder diesen Hack zu machen, weil die das schon seit 10 Jahren einfach anwenden. Also man kann immer voneinander lernen.
Also eben diese digitale Leichtigkeit, auch die Schnelligkeit und dann das auch Einspannen, die genannten Einspannen in die Prozesse, auch mit neuen Ideen, innovativen Ideen. Ja, sehr spannend.